Ja, mit Sonne sind wir ja in diesem Winter nicht unbedingt verwöhnt worden. Deswegen habe ich mal ein Sonnenbild mitgebracht. Außerdem habt ihr wahrscheinlich genug Sonnen in euren Urlaubsfotos. Also ich zumindest, ich weiß gar nicht, ob die schon vierstellig sind, ich vermute es mal. Und immer wieder fotografiert man die Sonne. Und dann denke ich mir manchmal, diese Sonne, die hat Jesus auch schon gesehen. Nichts anderes. Und da gibt es so einen Spruch, der heißt, nichts Neues unter der Sonne. Das ist ein Bibelvers, der sagt, es ist doch schon längst alles geschehen, alles passiert in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. So genau, sagt es der Prediger. Das ist zum Sprichwort geworden, nichts Neues unter der Sonne. Mehr als 2000 Jahre ist dieser Spruch alt. Er wird ganz oft benutzt, wenn wir manchmal auch auf nicht angenehme Gedanken kommen. Das hatten wir doch schon mal. Ganz klar ist uns auch, es kann nicht um technische Erfindungen gehen. Denn zwischen dem ersten iPhone und dem aktuellen, ich glaube iPhone 15, bin ich so ein Apple-Fan, da liegen technische Quantensprünge. Da hat sich enorm viel getan. Ja, und das bedeutet, dass wir auf die Technik, wenn wir da blicken, dann stimmt das wirklich nicht. Wie ist es also gemeint? Nichts Neues unter der Sonne. Der Prediger wird keineswegs anderer Meinung sein als wir und bei dem Satz bleiben. Er lebte nämlich in der sogenannten Eisenzeit, die ebenfalls gewaltige Erfindungen hervorbrachten. Man konnte aus dem neuen Metall Äxte herstellen, man konnte Gebrauchsgegenstände herstellen und das war ebenfalls sowas wie das iPhone heute. Das kannte der Prediger. Aber ich habe mich, glaube ich, vertan, denn dieser Text aus dem Prediger gehört gar nicht zum heutigen Predigtext. Und doch, wenn wir den Zusammenhang erkennen, der Predigtext steht beim Propheten Amos im 5. Kapitel und er ruft uns wenig Schmeichelhaftes zu. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht leiden. Es sei denn, ihr bringt mir brächte Brandopfer dar und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Habt ihr vom Hause Israels mir in der Wüste die 40 Jahre lang Schlachtopfer und Speiseopfer geopfert? Dazu drei Gedanken. Menschen verändern die Welt, aber nicht ihr Wesen. Gottesdienst zum Zweiten kann gottlos sein. Und ein Drittes, Gott ist immer noch Gott. Menschen verändern die Welt, aber nicht ihr Wesen. Was war da bloß los im Südreich, in dem der Prophet Amos lebte? Hatte noch König David und sein Sohn ein großes Reich errichtet, das man Israel nennen kann? So war die brüderliche Einheit der Stämme nach dem Tod von Salomo um etwa 926 vor Christus zerfallen. Damals wie heute war die Steuerpolitik ein Auslöser für Regierungskritik. Einige Stämme verlangten vom unerfahrenen und wohl auch uneinsichtigen Rehabeam, dem Sohn Salomos, unter anderem Abgabeerleichterungen, Steuersenkungen, wenn wir so wollen heute, um ihn dann im Gegenzug als König anzuerkennen. Aber dazu war Rehabiam nicht bereit und das mit schwerwiegenden Folgen. Die Stämme des Nordreichs sagten sich sodann voll los von diesem König und machten Jerobeam zu ihrem König, der dann 22 Jahre lang regierte. Er war schon immer ein Gegner Salomos gewesen und musste sogar seinerzeit nach Ägypten ins Exil fliehen. Israel war fortan geteilt. Jerusalem fortan nur die Hauptstadt des kleinen Staates Juda und im Norden, der Norden Israel genannt, schuf sie eine neue Hauptstadt. Eine lange Zeit war es die Stadt Samaria. Juda im Süden verstand sich immer schon als das bessere Israel, als die vom Glauben abgefallenen und vielleicht lockeren, was gar nicht so falsch war. Duldete man doch beispielsweise die Baal-Religion quasi parallel. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit Isabel, dem Prophet Elia. Der hatte schon dem König Ahab gesagt, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ein Dauerproblem. Ahab und seine Nachfolger hatten dem Nordreich für einige Zeit Wohlstand gebracht, von dem aber, wie wir heute sagen würden, nur die oberen 10.000 profitieren zu Lasten der unteren. Auch das war nie anders. Das war besonders krass in der Lebenszeit des Amos. Schon immer waren die Grenzen Israels durch feindliche Nachbarvölker bedroht, überfielen vor kurzem Palästinenser in schrecklichster Weise israelische Dörfer. So waren es damals zum Beispiel die Philister, die die Einwohner im Grenzgebiet verschleppten, vergewaltigten, versklavten, wie Amos berichtete. Und er beschrieb auch Gottes Reaktion darauf. Da heißt es in Amos 1, Vers 7, Gott will Feuer in die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren. Amos und seine Prophetenkollegen hatten das als wichtigste Botschaft zu verkünden, dass es Gott nicht egal ist, was Menschen auf Erden anrichten und Gott selbst handelt, wenn, lax gesagt, es ihm zu bunt wird. Aber er lässt die Menschen gleichwohl nicht als Marionetten, sondern als freie, verantwortliche Akteure handeln. Gott will ihnen zu einem guten Leben verhelfen. Gutes Leben, das hieß für die Südreichbewohner zur Zeit des Amos und seines Königs Jerobeam II., genauso wie noch extremer im Nordreich unter König Usia, Anhäufung von Reichtum auf Kosten der Unterschicht. Hier vor allem der abhängigen Kleinbauern. Dabei wähnten sie sich durchaus auf dem Weg Gottes in religiöser Sicherheit. Amos gehörte zu den Kleinbauern. Er stammte aus dem Südreich Juda, ging ihm wohl finanziell auch gar nicht schlecht. Er hatte sich auf einen Maulbeerbaum, also Maulbeerzucht, spezialisiert. Und da kann man mit Seidenraupen etwas machen. Die fressen die ganz gerne. Und das war eine einträgliche Quelle. Zusätzlich hatte er noch Tierhaltung, also mit anderen Worten Schafe, was man eben so hatte. Er hatte keine Religionsschule besucht, in der damals Propheten ausgebildet worden. Und so sagt er dann auch, den Job, den Gott ihm dann gegeben hat, das ist einer, den hat er nie gewollt. In Amos 7, Vers 15 steht, aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk Israel, das ist dein Auftrag. Geh hin und weissage deinem Volk Israel. Ja, was denn? Wir haben es gehört. Auflistung des sündigen Lebens und der Ankündigung des Strafgerichts Gottes. Diese Mission führt ihn schließlich ins Nordreich. Er berichtet von üppigen Häusern, ja Palästen mit Elfenbeinbetten, einem Gourmetplan, Alles, was man essen konnte, hatte man. Und die Oberschicht, an der fehlte es an nichts Köstlichem. Sie hatten Ferienhäuser. Ja, und das alles, so wie wir heute sagen, ist nicht mit ehrlicher Arbeit verdient worden, sondern mit korrupten Geschäftsmodellen, Bestechung, sogar von Richtern. Ein paar Zeilen vor unserem Predigtext bezeichnet Amos diese Menschen als solche, die das Recht in Wermut verwandeln und die Gerechtigkeit zu Boden gestoßen haben. Sie hassen den, der im Tor Recht spricht, das war die Gerichtsstätte, und verabscheuen den, der die Wahrheit sagt. Ihr bringt den Unschuldigen in Not, ihr lasst euch bestechen, weist die Armen ab im Tor und sprecht, wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn feilhalten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen. Kapitel 8. Damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen. Tja. So waren sie die, wie man sagen würde, schlechten alten Zeiten. Wenn mich die Technik nicht im Stich lässt, was jetzt durchaus sein kann, habe ich mal so geguckt, was denn heute so in den Schlagzeilen steht. Ja, und sie lässt mich im Stich. Dann muss ich es so machen, weil ich das schon befürchtet habe. Ich habe mal hier so ein paar Schlagzeilen aus der Tagesschau, aus der Rheinischen Post. Der Süddeutsche Rundfunk berichtet, Richter, Polizist und Autohändler wegen Korruption vor Landgericht in Karlsruhe. 3.5.22. Ukraine. Oberster Richter wegen Korruption festgenommen. Rheinische Post. Arme vor Gericht. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. 14.6.23. Die Hamburger Morgenpost berichtet, je teurer der Verteidiger, desto unschuldiger der Angeklagte. Der Bayerische Rundfunk guckt sich die Bauern an und stellt fest, offenbar Wasserzähler manipuliert, Anklage gegen Landwirt. Wer hat gedacht, naja, was interessiert mich Trockenheit, ich habe da meine Tricks. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein berichtet, Lebensmittelverpackungen. Oft ist weniger drin als angegeben. Tja, soll ich noch weitermachen? Ich könnte jetzt hier noch einiges rausholen. Eine ist vielleicht noch interessant. Deutschlandfunk. Die erste Show war am Altar. Da berichtet man, dass Harpe Kerkeling, Markus Lanz, Günther Jauch ursprünglich Messdiener waren. Und Deutschlandfunk fiel nichts Besseres ein, als zu sagen, okay, die erste Show war am Altar und jetzt folgen eben die Shows, die wir so kennen. Tja. Damals nichts Neues unter der Sonne und heute. Bei alledem hatten die Verantwortlichen dieser Taten ein gutes Gewissen, heute wie damals. Denn gehörte man nicht zum auserwählten Volk? Opferte man nicht treu an den Heiligtümern und hielt die religiösen Vorschriften ein? Und so hätten sie gerne dieses Liedchen gesungen, was morgen am Rosenmontag wieder gesungen wird. Wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, doch der Herrgott wird es uns verzeihen, es war immer, immer so. Genau diese Botschaft beinhaltet auch unser Predigttext, den man nicht kommentieren muss. Man könnte ihn wiederholen. Dass man Amos ob seiner Botschaft nicht umbrachte, überrascht ein wenig. Denn auch damit hatte Israel kein Problem. Mehr als die Hälfte der Könige nach der Reichsteilung wurde sogar ermordet. Aber vielleicht war da so ein Restgespür bei den Verantwortlichen, dass dieser Amos doch ein Mann Gottes sein könnte. Und so wurde er lediglich des Landes verwiesen, was wohl einfacher war als heute. Zum Zweiten, Gottesdienst kann gottlos sein. Die Aufrufe des Amos auf dem Weg Gottes verhalten ungehört. Suchet mich, so werdet ihr leben. Nochmal die Jahreslosung irgendwann. Amos 5, Vers 4. So ruft er einige Zeilen vorher aus. Was ist aber der Kern der Kritik des Amos im Auftrag Gottes eigentlich? Hat er etwas gegen Hafenspiel und Lieder oder Weihrauch und Opfer? Wir kennen nur in Umrissen die Verhältnisse im alten Israel. Natürlich sollten sie ihre Lebensweise und Lebensansichten ändern, damit das Recht wie Wasser ströme und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach, Vers 24. Aber diese 180-Grad-Wende ist nur möglich, wenn sie sich Gott in anderer Weise zuwenden als bisher, vor allem auch in ihren Gottesdiensten. Nein, es ging nicht um Formen oder fehlende Rituale. In Vers 25 fragt Gott durch Amos: Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die 40 Jahre lang Schlachtopfer und Speiseopfer geopfert? Also heißt das doch, legt schnell noch mal ein paar Schlachtopfer nach? Es verfehlt den Kern der Frage. Wie sollten sie solche Rituale in der Wüste tun können? Wie wäre das möglich gewesen, wo es sowieso kaum Nahrung gab? Nein, es geht einzig und allein um die Herzenshaltung und das innere Motiv, Gott zu dienen. Gott soll wirklich im Mittelpunkt stehen. Gottesdienste werden sonst zu religiösen Zusammenkünften, getragen von religiösen Gefühlsumhüllungen oder sind einfach nur Gemeinschaftstreffen vor dem Kirchcafé. Religiöse Zusammenkunft oder Gottesdienst? Vermutlich wäre Amos mit dieser Überschrift seiner Botschaft in unserem Predigttext einverstanden gewesen. Selbst im Urchristentum gab es sehr unterschiedliche Formen, Gottesdienst zu feiern. Gibt es richtige und falsche Formen, vielleicht auch geeignete oder ungeeignete Gebäude? Zweifellos brauchen wir Menschen in vielen besonderen Lebenssituationen Äußerlichkeiten, die uns emotional berühren, die uns mitnehmen, die Stimmungen möglich machen. All das ist wichtig. Dazu zählen im Gottesdienst auch liturgische Abläufe, die die Gedanken lenken. Immer wieder suchen Gemeinden nach besseren Alternativen, unterstützt von einer Fülle von Literatur, Meditations- und Anbetungen, was es da alles gibt. Wir haben es ja unlängst auch mit zum Beispiel alternativen Abendmahlspraxen versucht. Und wie wir Menschen so sind, mag der eine jene und der andere diese Form lieber. Aber auch ein mit Menschen gut gefüllter Dom mit den schönsten Orgelklängen kann ein gottloser Raum sein. Eine bestenfalls religiöse Zusammenkunft. Das ist die Botschaft des Amos. Zu einem Gottesdienst, der seinen Namen verdient, gehört unverzichtbar die Herzenshaltung des Einzelnen. Denn der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16. Das Herz ist gewissermaßen der innere Motor des Menschen. Bei weitem nicht nur im körperlichen Sinne. Das beschrieb Jesus, wenn er sagt: Denn von innen aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Hurerei, Liebelei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Markus 7. Ganz leise meldet sich nun wieder der Prediger im Hintergrund. Seht ihr, so würde er vielleicht ergänzen, nichts Neues unter der Sonne. Denn zu allen Zeiten haben Menschen sich diese negativen Eigenschaften geradezu vererbt. Der dritte Abschnitt scheint dem Prediger nochmal recht zu geben. Gott ist immer noch Gott. Wer wollte dem widersprechen? Nun, ich kann es ja mal leider in gebotener Kürze probieren. Wir hörten schon die Worte dazu. Der Herr hat bei sich dem Stolz Jakobs geschworen, niemals werde ich diese Taten vergessen. Was folgt auf Ungehorsam? Natürlich Strafe. So kennen wir Gott im Alten Testament. Amos hat es wahrscheinlich nicht mehr miterlebt, dass das Nordreich tatsächlich im Jahr 721 durch die Assyrer ausgelöscht wurde und die Israeliten in großer Zahl deportiert wurden. Bis das eintraf, waren einige Jahrzehnte vergangen. Kein anderes Schicksal hatte das Südreich Juda, allerdings mit rund 150 Jahren Abstand. Um 583 vor Christus wurde sogar der Jerusalemer Tempel durch die Babylonier zerstört. Das göttliche Prinzip, auf Gehorsam folgt Strafe, änderte sich nicht. Siehste, höre ich den Prediger, nichts Neues unter der göttlichen Sonne. Aber mit einem Satz muss man ihn dann doch widerlegen. Als Gott merkte, dass Menschen aller Generationen und Nationen aus ihrem Wesen heraus immer wieder Wege des Unheils beschreiten und Leid über sich und sogar die ganze Menschheit brachten, da rief er Jesus von Nazareth auf den Plan, der der Christus Gottes wurde. Und nun gilt etwas ganz anderes. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53. Oder mit dem Apostel Paulus in Römer 4. Jesus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Wenn das nichts Neues unter der Sonne ist, was dann? Ich fasse zusammen. Erstens, Menschen verändern die Welt, aber nicht ihr eigenes Wesen. Zweifellos haben Menschen viel Gutes geschaffen und die moderne Rechtsordnung der Gegenwart hätten etwa Missstände im Südreich sicher verbessert, aber gewiss nicht beseitigt. Jede neue Rechtsvorschrift ist im Grunde der Beweis dafür, dass Unrecht, der Cantus Firmus, die Grundmelodie dieser Welt und seiner Menschen ist. Mit dem moralischen Gesetz in mir, wie Kant es formulierte, gewissermaßen als Automatik des guten Handelns, ist es nicht weit her. Nichts Neues unter der Sonne, der Mensch bleibt Mensch. Das zweite, Gottesdienst kann gottlos sein, so beklagt es Amos im Auftrag Gottes, aber auch die Christenmenschen bleiben Menschen und haben keinen Grund, sich besser zu fühlen. Dabei muss man heute nicht die Missbrauchsfälle in der Kirche auch mit ihren Amtsträgern im Kopf haben, sondern ein jeder nehme nur sich selbst und sein Herz in den Blick. Dabei kann vielleicht schon das in der alten Kirche gebräuchliche sogenannte Herzensgebet helfen. Kann man mal googeln. Es geht los mit: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, im Alltag und am Sonntag. Denn der Herr sieht das Herz an. So ist es auch im Gottesdienst. Hier ist mein Herz in Gemeinschaft, aber allein vor Gott. Machen wir uns das immer wieder bewusst. Gott ist immer noch Gott. Darauf können wir uns verlassen. Er hat heute noch dieselbe Kraft, kein anderer wie er, wie es in einem alten Lied heißt. Unter der Sonne des Amos war das so wie in unserem Sonnenschein, der bekanntlich über den Wolken immer da ist. Wir müssen auch angesichts des strafenden Gottes Israels keinen Abschied nehmen vom Bild des lieben Gottes, wie Menschen ihn oft nennen. Selbst Amos verkündet den Israeliten am Schluss in Kapitel 9, Ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Da müssen wir uns keine Sorgen um Israel machen. Gott ist und bleibt der Gerechte, aber zugleich der gnädige Gott. Der Herr hat darauf, euch gnädig zu sein, so sagt es der Prophet Jesaja. Aber das wirklich Neue unter der Sonne ist das Gipfelkreuz der Gnade. So viel sei auch dem Prediger gesagt. Es ist die Rechtfertigung aus Glauben, die unser Herr Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz erreichte. Und für diese Botschaft gilt ein Satz aus Lukas 24: Allen Völkern muss im Namen des Christus verkündet werden, ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an.